eben mit Jesus. Ich würde euch viel lieber sprechen von der Gemeinschaft mit Jesus. Wer gestern da war, hat gesehen, dass ich bei meiner Tochter, der Kindergärtnerin, zwei Legosteine ausgeliehen hatte und gesagt habe, da wo die Vertiefungen sind, die Löcher und die Ausbuchtung, das passt zusammen. Meine Fehler, meine Pannen, meine Schlaglöcher und das können Jesus. Aber das ist viel zu legohaft. Bauklötzleshaft. Der Jesus hat es viel schöner gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viele Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Die 14 Jahre, die ich in Schondorf leben durfte, im Remstal, sind unvergessen, fast so schön wie auf der Ulmer Alm. Und vor dem Schondorfer Dekanatsgebäude hat unser Bruder Rieker, der Bezirksbruder der Altpietistischen Gemeinschaft, gesagt, da muss im Remstal ein Weinstock hin. Er war zwar ein Saftproduzent und hat nicht viel auf Alkohol gegeben, aber gesagt, im Remstal, also vor dem Dekanat gehört ein Weinstock her. Und dann wurde ein Weinstock eingepflanzt, lange bevor ich nach Schondorf kam. Als ich hinkam, war das so ein richtiger Simsekrebsler, ganz Haus aufgewachsen. Da ist mir zum ersten Mal richtig aufgegangen, ich bin ein Kinderstadt, was ein Weinstock ist. Wenn man den im Winter ansieht und einer würde sagen, da wachsen einmal Reben heraus und an den Reben hängen pfundschwere Trauben, würde man sagen, das ist doch technisch unmöglich. Das ist doch gar kein gescheites Holz, so rissig. Das ist doch so knorrig, das ist, da kannst du nicht einmal einen Bäserstiel draus machen, aus dem Weinstock. Richtig schöne Buche oder eine Birke, gell, am Weinstock. Mit den Fasern da am Stamm. Und dann im Frühjahr plötzlich treiben am Weinstock ganz kleine, zarte, ach, das ist wie Hellenlein, das ist wie, wenn man es am Anfang sieht, das ist wie ein Faden. Nochmal, wenn da einer sagen würde, da hängen im Herbst dann solche Trauben dran, würde man sagen, ah, du spinnst. Du kennst diese Welt nicht. Das geht einfach nicht. An denen kleine Reben. Und dann erlebt man es über Frühsommer, Sommer und Herbst, wie die Reben stark werden, Frucht treiben und die Trauben wachsen. Und der Weinstock holt, der hat seine Wurzeln noch unter unserem Garageeinfahrt durchgehabt, der holt aus dem Boden heraus, was er rausholen kann. Und gib den Saft in die Reben, dass die schwachen Reben Frucht bringen können. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Wir sind schwache Leute, gerade haben wir das Lied gesungen von Wolfgang Kerst. Wohin soll ich gehen, Herr, ich frage dich. Ich kann das Ziel nicht sehen. Ach, der Wolfgang Kerst, ich kenne ihn seit 30 Jahren. Immer ein fröhlicher Jugendreferent der Thüringischen Kirche. Voll Vitalität. Und jetzt stellt sich heraus, dass er ein Stasi-Mitarbeiter war. Und alles, was im Thüringer Jungmännerwerk passiert ist, an den Staat gemeldet hat. Der Eberhard Laue, der die Melodie dazu gedichtet hat, zu dem Lied, wohin soll ich gehen, hat gesagt, ach Rolf, wir haben doch den Wolfgang gebraucht. Den hat doch Gott auch benutzt. Wir hätten kein Jugendtreffen durchführen können ohne den Wolfgang. Kann das Ziel nicht sehen, Herr, ich frage dich. Ha, der hat es erlebt, was er für eine schwache Rebe ist. Der hat doch jedes Mal schlechtes Quizze gehabt, wenn er da wieder zur Stasi marschiert ist und verpetzt hat. Dieses Doppelleben. Wir sind ganz schwache Leute, auch als im hauptamtlichen Dienst im Reich Gottes. Aber solange wir angebunden sind an den Weinstock Jesu und ich weiß, wie demütig, wie hörend der Wolfgang Kerst ins Wort Gottes hineingelauscht hat, konnte Gott sogar noch durch den Stasi-Mitarbeiter Frucht schaffen. Das ganze Neue Testament berichtet uns davon, was für schwache Leute die ersten Christen waren. Der Thomas, ein Zweifler, und der Philippus nach 3 Jahren muss ihm Jesus sagen, verstehe ich immer noch nicht. Und nach der Speisung der 5000 heißt es, ihre Herzen waren verhärtet und sie verstanden gar nichts. Und gestern hat man gehört, als Jesus zu ihnen kam und sie geschrien haben auf dem Meer vor Furcht, da hätten sie sagen sollen, ach, jetzt ist aber schön, dass unser Herr Jesus da ist. Nein, sie waren verzweifelt, das Gespenst auch noch da. Wir sind schwache Leute. Die Bibel erzählt uns von den ersten Christen keine Heldensagen, sondern dass sie schwach waren und der Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Und der Paulus sagt, ich habe noch die Gemeinde Jesu verfolgt. Großartig ist bloß Jesus. Ich bin der Weinstock, komm doch hier schwache Leute her, du Thomas, du Andreas, du Philippus, selbst du Paulus, komm. Wenn du mit mir bist, in mir verwachsen wie so eine kleine Rebe, kannst du Frucht bringen. Es wird in unseren Tagen so viel diskutiert, ob Kindertaufe richtig ist oder Großtaufe oder Wiedertaufe und wann man sich taufen lassen muss. Das ist doch nebensächlich, zu welchem Zeitpunkt wir getauft werden. Sondern wichtig ist, dass wir es ernst nehmen, dass wir als Getaufte von Jesus eingeladen sind, mit ihm zu leben. In seinem Namen. Meine Schwägerin, wo die nur gleich Mädele war, und ihr Vater ihr erklärt hat, was das bedeutet, auf den Namen Jesu getauft werden, ist so wichtig wie der Name Gutbrot, wo die Leute wissen, wo du hingehörst. Und das 3-jährige Mädele hat sich sagen lassen, und als das nächste Mal gefragt wurde, wie heißt denn du, hat sie gesagt, Gretel, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, so, verstehen Sie, so dürfen wir, ob wir groß oder klein getauft sind, unsere Kraft als schwache Leute aus Gott Vater, dem Herrn Jesus, aus dem Heiligen Geist ziehen. Gemeinschaft mit Jesus. In unserem Leben werden wir ja manchmal bestimmt von mancherlei Kräften. In Böblingen sagt man, man sieht schon am Krawattenknoten, ob einer bei IBM schafft oder beim Daimler. Ich weiß auch nicht warum, aber offenbar sieht man es, gell? Wo wir schaffen, unser Betrieb, der prägt uns. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, für dich ist in deinem Leben das Über-Ich deine Mutter. Du lebst bloß, auch nachdem sie schon lange gestorben ist, nachdem, wo du darum denkst, da hätte meine Mutter Freude dran gehabt. Vielleicht hat sie recht. Aber seitdem wünsche ich, dass Jesus mein Über-Ich ist, der mich bestimmt und prägt, bei dem ich frage, was würde Jesus Freude machen? Ich kann mich doch selber nicht schützen vor meinen eigenen Fantasien. Es gibt ein Wort in den Sprüchen, Herr, bewahre mich vor meinen Gedanken. Ich denke, der Jesus hat mich nicht aus eigener Kraft, aus lauter Barmherzigkeit vor vielen Dummheiten bewahrt, in die ich normalerweise hineingefallen bin. Er hat gesagt, jetzt muss ich auf den Chefbuch aufpassen. Gemeinschaft mit Jesus. Aus den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, aus dem ganzen Inferno der Somme-Schlacht und der Schlacht vor Verdun, kam ein junger Theologe heim. Er hatte Theologie studiert und es graute ihm, Pfarrer sein zu müssen, denn er hatte seinen ganzen Glauben verloren. Paul Schütz. Und hat ihn die Kirchenleitung von Hessen auf ein Dorf auf dem Hunsrück geschickt. Und er hat so seine Kanzelvorträge eingehalten. Bis er, so schreibt er in seiner Lebensbeschreibung, warum ich Christ bin, bei sterbenden Hunsrücker Bäuerinnen und Bauern erlebt hat, wie über dem gegerbten Angesicht etwas von der Herrlichkeit Jesu aufgeleuchtet ist. So hat er es gesagt. Mensch, das ist nicht bloß ein Mann, der ein paar Bibelsprüche weiß, und in dem lebt ja Jesus. Das ist noch kein Engel, aber in dem wirkt Jesus. Ich bin beim Konfirmandenelternbesuch in ein Haus gekommen, da war eine alleinerziehende Mutter. Die hat mich überfallen: Warum lassen Sie denn die Konfirmanden so törichte Dinge lernen? Uwe, komm mal, bring dein Büchlein. Das begreife ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat. Sie hat so betont, dass es also ganz hässlich geklungen hat. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Toten, von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, auf dass ich sein Eigen sei. Was soll denn der Quatsch? Da ist der Uwe aufgestanden und hat seinen Finger aufs Konfirmandenbüchlein gelegt und hat gesagt: Mutter, das stimmt doch, das brauche ich doch, der mich erworben und gewonnen hat, auf dass ich sein Eigen sei. Den Uwe hat es in unserer Kirche gar nicht mehr gehalten. Ist heute in der Baptistengemeinde in Schorndorf, ein Kirchengemeinderat, ein Ältester. Und er lebt das seit seinem Konfirmandentag. Ich möchte dem Herrn Jesus gehören, der soll in mit mir schwachen Menschen wirken, wie der Weinstock seine Kraft in die Reben hineingibt. Ich kann mich noch nicht zurücklehnen, sagen, ich habe es geschafft, in der Gemeinschaft mit Jesus. Vor ein paar Wochen hat mich ein Journalist befragt, und oft wird man dann ja bei solchen Interviews gefragt, vielleicht haben Sie auch schon gelesen, wenn Sie auf eine einsame Insel verbannt würden, welches Buch würden Sie mitnehmen, wenn Sie bloß eins mitnehmen könnten? Und der Journalist hat es ganz gut gemeint und hat gesagt: Wenn Sie bloß eine Seite von der Bibel mitnehmen dürften, würden Sie mitnehmen? Da war für mich gar kein Zweifel. Ich würde die Seite mitnehmen, wo auf der einen Seite steht, Philipper 4, der Herr ist nahe. Auf der Vorderseite: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich möchte ihn erkennen und in ihm erfunden werden. Mensch, da haben wir alle miteinander noch was vor uns. Wir haben ein bisschen was von Christus verschmeckt, von seiner Güte, von seinem Trost. Aber dass wir durch und durch von Christus erfüllt werden, von seiner Kraft, von seiner Weisheit. Ihr Brüder und Schwestern, lasst uns einfach lernen, wir haben nur einiges vor uns. Der Jesus hat für uns unheimlich viel bereit in der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn es andere abtun als eine mystische Spindisiererei, mit Jesus verbunden sein, gemeinsam mit Jesus sein, stören Sie nicht dran. Stören Sie sich da nicht dran. Die Welt hungert danach, dass es nicht bloß Namenschristen gibt. Große Gottesleugner Friedrich Nietzsche hat gesagt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihre Erlöser glauben sollte. Da hat er nicht gemeint, dass wir als Christen dauernd keep smiling machen sollen, dauernd lächeln. Der Hiob, als er auf seinem Aschenhaufen saß, als ihm seine Söhne weggestorben waren, sein Eigentum vernichtet war, da hat er auch nicht gegrinst, aber hat gesagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als unser Erlöser Jesus am Kreuz hing, da hat er auch nicht gelächelt, aber er hat uns erlöst und hat seine Seele und seinen Geist Gott anbefohlen: Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist der Psalmvers: In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst. Treuer Gott. Ich glaube, dass der Nietzsche Hunger gehabt hat nach Menschen, bei denen man etwas von der Gegenwart Jesu spürt. Amerikas England singen sie ein Lied, Take my life and let it be thine forever. Nimm mein Leben, nimm meine Zeit, nimm meine Augen, nimm mein Gehör, dass ich's Richtige höre. Nimm meine Worte, nimm meine Zunge, Herr, gestalte das, gebrauche es. Bruder Schmidt hat mich ermutigt, etwas von den vielen schönen Erfahrungen, also das werde ich wirklich gern machen, mal einfach vier Abend bloß erzählen, was Gott mich hat erleben lassen. Im Jahr 55, 56 durfte ich ein Jahr in Amerika sein. Unvergesslich schönes Jahr mit vielen Glaubensimpulsen. Bei Christen, die ein ganz anderes Glaubensleben haben wie wir. Der Gestaltung, aber ganz ernsthaft. Und ich habe es erlebt bei der Vereinigten Lutherischen Kirche, wie sie den ganzen Kontinent durchevangelisiert hat in einem großen Evangelisationsprogramm. Professoren, die jede Vorlesung mit einem Gebet begonnen haben. Das war für mich was ganz Neues. Und dann kamen wir sechs deutschen Vikare, die miteinander auf einem indonesischen Schiff, mehr schlecht als recht, hinübergefahren waren nach Amerika. Kirchen hatten damals kein Geld für Flugzeuge, Flugzeugplätze, wir sind auf seinem Kahn geschippert und beinahe im Hurricane umgekommen und sind auf einem etwas vornehmeren Pott der Italia, das war ein altes deutsches Schiff, wieder zurückgefahren. Und wir kamen aus allen Ecken Amerikas zusammen, aber plötzlich alle missionarisch interessiert. Und wir haben gesagt, wir wollen doch auf der Italia Morgen- und Abendandachten halten und einfach Leute einladen. Da gingen wir zum Touristenoffizier und sagten, wir wollen den Rauchsalon erster Klasse, morgens und abends für Andachten. Ja, wie, sind Sie Priester? Nein, wir sind evangelische Pfarrer, Vikare. Da hat er gesagt, meine Herren, wir sind doch protestantisch, wir sind doch keine Kirchenspringer, nicht? Da haben wir gesagt, das ist wichtig. Und da haben wir gedacht, also nicht wir Pfarrer, das haben in Amerika gelernt, in Amerika ist der Pfarrer nebensächlich. Und das müssen ganz normale Alltagschristen machen, nicht so Berufschristen wie wir Pfarrer. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir los unter den 600 Passagieren der Italia, dass wir Christen finden. Wir treffen uns dann in einer Stunde wieder hier. Schon nach einer halben Stunde waren wir zurück und hatten mehr als wir brauchten. 20 Leute. Biologiestudenten von Bremen, der dort in der SMD gewesen war. Ein bayerischer Lehrer, der als Lektor in der bayerischen Kirche gewirkt hat, eine Handarbeitslehrerin aus Württemberg, die im CVM mitgewirkt hat. Fragen Sie uns nicht, wie wir die gefunden haben. Die saßen nicht alle da im Neuen Testament oder mit gefalteten Händen. Aber wenn Sie in einer Schar von 600 Leuten herumsehen, da sehen Sie am Gesicht, ob einer mit Jesus verbunden ist. Ganz bestimmt. Nicht, weil die besonders fromm aussehen, sondern irgendwie anders. Jeder von uns ist verantwortlich für sein Gesicht. Gell? Ich erschrecke immer, wenn ich meinen Spiegel sehe. Aber sind Spuren bei mir zu sehen, in meinen Augen, in meinem Blick, dass Jesus an mir wirkt. Jesus möchte so mit mir verbunden sein, dass bis in mein Leben hinein etwas davon deutlich wird. Aber jetzt wollte ich ja mit Ihnen etwas besprechen von einem Bibelwort, in dem steht, dass ich gewiss war. Was ist verlässlich in unserer Welt? Und da möchte ich aufschlagen, 2. Timotheus 2, der Brief des Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Das ist gewiss wahr. Sterben wir mit Jesus, so werden wir mit Jesus leben. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Dulden wir mit Jesus, werden wir mit Jesus herrschen. Verleugnen wir Jesus, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Hier wird etwas gesprochen von Bewährungsproben unserer Gemeinschaft mit Jesus. Ich hätte aus meiner Erfahrung als Seelsorger gesagt, eine der schwierigsten Bewährungsproben für uns Schwaben ist das Geld. Woran wir wirklich hängen. Die meisten Schwaben kommen nicht in den Himmel wegen Erbschaftsgeschichten. Weil ihr Herz zu sehr dran hängt. Aber der Apostel Paulus sagt ganz andere Dinge. Wenn wir mit Jesus sterben, werden wir auch mit ihm leben. Er nimmt damit ein Jesuswort auf, je mehr ich bin froh für jedes Jahr, dass ich leben darf, beim Apostel Paulus in die Tiefe gehe, merke ich, er möchte nur das weitergeben, was er bei Jesus gehört hat. Da kam eines Tages zu Jesus seine Jünger, gerade der Philippus, Andreas, und hat gesagt, Jesus, großartig, jetzt kommen sogar Griechen und interessieren sich für dich. Große Stunde der Weltmission. Herr Jesus, du hast den Durchbruch geschafft. Jetzt ist toll. Jetzt kommen auch die Heiden. Und Jesus sagt, das ist gar nicht dran. Das Allergrößte ist nicht der Durchbruch, den ihr erwartet, sondern dass ich sterbe. Die Jünger haben Jesus groß angeguckt. Was heißt denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, sagt Jesus, schau doch mal einen Weizenkorn an. Ihr müsst ganz normal denken, ein Weizenkorn, das macht euch nichts an. Das ist nicht mal was für einen hohlen Zahn. Aber wenn es in die Erde fällt und er stirbt, bringt es Frucht. 60-fältig, 100-fältig. Und ihr werdet erleben, über meinem Sterben wird Gott ganz Großes machen und wo ich bin, soll mein Diener auch sein und wer mit mir den Weg des Sterbens geht, den wird mein Vater ehren. Ein ganz schwieriges Wort. Aber der Apostel Paulus sagt, sterben wir mit, so werden wir mit leben. Das ist ein ganz schwieriges Wort, das nachzubuchstabieren. Ich habe es erlebt bei meinem Onkel Wilhelm Busch. Ich habe ihn gekannt als einen ganz großen Prediger, Seelsorger, Jugendpfarrer, Evangelisten. Wissen Sie, der war von seiner Kirchenleitung vergessen. Der ist Jugendpfarrer geblieben, bis er mit 64,5 Ruhestand ging. Das gibt es sonst auf der Welt überhaupt nicht. Den konnten sie in der rheinischen Kirche nirgends brauchen. Dem wollten sie keine Stelle geben. Ich habe mal mit dem rheinischen Präses gesprochen, da hat er gesagt, ach, der Willi Busch, nicht? Oh, lass den da nur in Essen, das Altenteil. Das war für diesen hochdekorierten Offizier des Ersten Weltkriegs eine Anfechtung, ein Sterben. Er hat mal zu mir gesagt, alle anderen, die im Kirchenkampf mitgekämpft haben, haben sich selber auf Oberkirchenratsposten gehievt und ich bin zurückgeblieben in Essen. Es war nicht gleichgültig, es war ein Sterben. Jeder Mensch hat schließlich einen Ehrgeiz. Wenn ich heute sehe, wo geistliches Leben in Deutschland ist, Ulrich Parzani und der Herbert Demmer, der Achim Eichel, Jürgen Plunk, Ali Busch, eine ganze Reihe von Leuten, von denen wir heute leben in unserer Kirche, Evangelisten, sind aus dieser verachteten Arbeit von Essen gekommen. Wer mir dienen will, auch in Sterben hinein, den wird mein Vater ehren. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, von dem wird immer gesagt, er habe sich mit 17 Jahren bekehrt in Düsseldorf, der Gemäldegalerie vor einem Bild, auf dem die Schrift gemalt war, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wir wissen es aus seinem Lebensbild anders. Er schrieb in sein Tagebuch, ich bat den Heiland, er möge mich mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinziehen, wenn mein Sinn nicht hinein will. Und dieses Gebet ist herrlich erhört worden. Der ist vertrieben worden aus Sachsen und aus Preußen und Württemberg wollten sie ihn nicht haben. Er musste 1741 nach Pennsylvanien fliehen auf einem Schiff, wo beinahe von den Ratten gefressen wurde. Aus Pennsylvanien wieder vertrieben. Gemeinschaft der Leiden Jesu. Und welche Segensspur hat er hinterlassen? Nicht bloß, dass jedes Brautpaar gerne singen lässt, Jesu geh voran auf der Lebensbahn, sondern alles, was wir an weiterweisenden Ideen haben aus dem 17. Jahrhundert, stammt von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Oder nehmen Sie es noch zeitgenössischer: im Jahr 1949 wurde die 100-jährige Missionsarbeit in China zerschlagen durch die kommunistischen Horden. Alle Missionare wurden ausgewiesen. Nach 100 Jahren Missionsarbeit gab es noch nicht mal ganz 2 Millionen Christen unter dieser 1 Milliarde Chinesen. Das kann ich, weil ich schwach bin im Rechnen, gar nicht mit Prozent ausrechnen. Mini-Prozente nicht. Und jetzt war das auch aus. Und die Christenheit wurde verfolgt durch die harten Maos in der Kulturrevolution, in Zwangslager gesteckt. Einer von denen hat uns in Manila bei der Konferenz gesagt, als ich einen Gebetskreis in der Kolchose anfangen wollte, hat man mich bestraft, da im Zwangsarbeiterlager, und hat mich in die Abfallgrube gesteckt, dass ich den Kot verrühren musste, dass der Abfluss da war. Da habe ich dem Herrn Lieder gesungen und seine Nähe erlebt. Und erlebt, dass es keinen besseren Lautsprecher gibt als die Wände der Kotgrube. So haben mich die anderen Mitgefangenen nie mehr gehört. Sterben wir, so werden wir mitleben. Heute, nachdem Mao weggefegt ist, rechnen wir mit 50 Millionen chinesischen Christen. Ein Wunder. Früher war das Christentum die Religion der weißen Teufel, der weißen Missionare. Seit dem Leiden der Christen, sagen die anderen Chinesen, jetzt gehört ihr zu uns. Jetzt seid ihr glaubwürdig. Das ist gewiss wahr, sterben wir mit, werden wir mitleben. Der Paulus hat gesagt, Herr Jesus, darf doch nicht wahr sein, dass ich krank bin, dass ich den Eindruck habe, der Teufel schlägt mich, ich könnte doch viel besser missionieren. Und der Herr hat zu ihm gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Sie krank werden, dann beten Sie zum Herrn Jesus, Herr Jesus, lass nicht ein Zufall sein, missgeschickter Ärzte, sondern ich möchte das erleben in der Gemeinschaft mit deinen Leiden. Und auch erleben, wie du deine Kraft auch auf dem Krankenlager in mich geben kannst. Unglaublich, sterben wir mit Jesus, werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird uns auch verleugnet. Wir wissen, dass der Jesus gesagt hat, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen. Vor dem Vater im Himmel und sagen, Vater, der gehört zu mir. Aber wer mich verleugnet, über den muss ich sagen, du hast mit mir nichts zu tun. Wer sich meiner geniert, wer davon schweigt, der kann ich nicht brauchen. Verleugnen wir, wird uns auch verleugnen. Das heißt, wir sollten doch ein bisschen Wert drauf legen, uns auch gegenseitig sagen, wie man das machen kann, dass man von Jesus sprechen kann. Der Freund Frieder Röse war einer der ersten in Ulm, die eingezogen wurden zur damaligen jungen Bundeswehr, und er hat eine tolle Idee gehabt. Er hat in seinem Spind, wo die anderen ihren Pin-Up-Girls aufgehängt haben, Bild vom Ulmer Münster aufgehängt. Nicht ein Bibelspruch, nicht die Jahreslos, sehr klug, aber ein Bild vom Ulmer Münster, denn die anderen haben gleich gesagt, bist du fromm? Dann hat er gesagt, das Ulmer Münster, der ganze Turm, der weist uns darauf hin, auf Jesus. Die haben ihn in Ruhe gelassen, nicht mehr gelächelt über seinen Bibellesen. Er hat Signal gegeben, vom ersten Augenblick an. An manchen Autos ist ja hinten der Fisch dran. Ich habe das erlebt, wie das aufkam im Jahr 1961, vor 30 Jahren. Dr. Günter Wieske von den Baptisten hatte in seinem Revers so einen Fisch. Wir waren Delegation für die Weltkirchenkonferenz Neu-Delhi. Und da hat die Frau Staatssekretärin Wülker den Herrn Dr. Wieske gefragt: Sagen Sie mal, sind Sie in einem Fischereiverein? Da hat er gesagt: Nein, wissen Sie, der Fisch, der war für die ersten Christen mit der Abkürzung Ichthys eigentlich ein Zeichen für Jesus. Ja, die Frau Staatssekretärin gesagt: Sehr schön, aber warum tragen Sie das im Revers? Da hat er gesagt: Frau Staatssekretärin, dass ich mit Ihnen über Jesus sprechen kann. Braucht auch eine Hilfe. Und wenn Sie einen Fisch am Auto haben, nicht bloß, dass die anderen denken, und das will ein Christ sein, fährt 160 auf der Autobahn, sondern dass man mit anderen ins Gespräch kommt. Ich sage: Warum hast du einen Fisch drin? Und dann etwas von Jesus sagt. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen, das ist gewiss wahr. Wer mich verleugnet, den will ich auch verleugnen. Und jetzt müsste es weitergehen. Sind wir untreu, dann hält uns auch nicht die Treue. Aber in der herrlichsten Inkonsequenz der Bibel heißt es: Sind wir untreu, wie der Wolfgang Kerst als Stasi-Mitarbeiter. Bleibt er doch treu, er kann sich nicht verleugnen. Emunah im Hebräischen. Treue ist Glaube. Nicht ich glaube an Gott, sondern er hält mir die Treue, auch wenn ich untreu werde. Wie oft ist in meinem Leben schon passiert, dass der Herr Jesus sicher traurig war über mich. Nicht, dass ich ihn verleugnet habe, aber muss das sein. Und er bleibt treu, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der in euch angefangen hat, und er hat es bei, wissen Sie, das gehört bei uns allen dazu. Er hat angefangen, das gute Werk. Wie viele Bibelworte hat er ihnen Neiden gegeben? Wie viele Menschen ihnen begegnen lassen, die ihnen einen Impuls für Jesus waren? Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der möchte weitermachen und zum Ziel bringen. Bis an den Tag Jesu Christi. Vom Leben mit Jesus, von der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist gewiss wahr, dass der Herr Jesus Gemeinschaft mit uns sucht, nicht bloß gelegentliche Kontakte. Wenn wir ab und zu unserer altgewordenen Mutter angerufen haben, konnte sie sehr klar sagen: Mir reicht's nicht, dass ihr anruft, ich möchte euch sehen. Der Herr Jesus sagt es nicht so hart. Wenn wir gelegentlich ihn anrufen, wir dürfen ihn, das ist wenig, ich möchte euch sehen, ich möchte euer Leben gestalten. Und sind wir untreu? Wer von uns war nicht untreu? Wir kommen doch ganze Wochen und Monate aus ohne ein richtiges Gebet. Wir können Bibelseiten überfliegen, bei jeder Zeitung passen wir mehr auf. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Auf dem Friedhof von Herrnhut, in dieser von Christian David und Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gegründeten Siedlung, ist auch das Grab von Christian. Du reichst uns deine durchgrabene Hand, die so viel Treue an uns gewandt, dass wir beim Drandenken beschämt dastehen. Und unser Herz muss übergehen von Lob und Dank. Jetzt nehmen Sie das mit, Herr Jesus, von der Gemeinschaft mit Jesus. Ganz gewiss, er reicht Ihnen seine durchgrabene Hand. Komm, wir wollen doch noch ganz anders miteinander gehen. Herr Jesus, das ist doch kein Geschwätz, das ist die Wahrheit. Du führst uns auf rechter Straße. Gib doch, dass wir uns nicht dauernd losreißen, sondern dass wir sehen, wie du mit Treue uns nachgehst. Und weil dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, unser Leben gestalten willst, dass es ein Kunstwerk Gottes wird, möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du in seinem Leben wirkst, gestaltest, prägst, mit deiner Nähe da bist. Amen.